Eine neue Folge MT5. Marcel war auf dem ersten Turnier der Hand in Mülheim und hat da seine neutrale Armee ausgeführt. Auf was er getroffen ist und wie das Ganze gelaufen ist, erfahrt ihr jetzt. Ja, noch ein kleiner Zwischenschub. Die Folge geht jetzt deutlich später online, als sie ursprünglich aufgenommen war. Deswegen hier der kleine Hinweis, dass manche Sachen dann vielleicht schon nicht mehr ganz aktuell sind. Aber ein Eindruck von dem Turnier ist wirklich trotzdem eine ganz nette Sache. Deswegen weiterhören. Ja, herzlich willkommen hier zu MT5 wieder. Ich bin Marcel, war auf dem Turnier in Mülheim, das erste Turnier der Hand, organisiert von dem Jan Philipp. Und ja, ich hatte schon im Vorhinein vermutet, dass ich in der Nacht vorher oder in den Tagen vorher recht wenig Schlaf bekommen würde und habe das daher eher als so ein Spaßturnier gesehen und habe mir auch gedacht, spielst du doch mal die neutrale Fraktion. Habe ich schon mal auf dem Turnier gespielt, ist auch gar nicht so schlecht gelaufen, habe ich aber insgesamt recht wenig Erfahrung mit, da die ja momentan auch nicht so ganz abwechslungsreich sind. Genau, ich werde erstmal meine Armeen vorstellen, dann ein bisschen zu allgemein dem Turnier was sagen und dann über meine einzelnen Spiele reden. Es ist dann tatsächlich auch so eingetreten, dass ich doch an dem Tag relativ fertig war. Das hat sich auch in meinen mentalen Fähigkeiten etwas widergespiegelt. Und insofern sind meine Erinnerungen auch eher so lala. Ich habe jetzt alle Liste nicht mehr so einzeln im Kopf. Aber ja, ich werde so gut wie möglich zusammenkratzen. Und gegebenenfalls könnt ihr dann ja bei den meinen entsprechenden Mitspielern nochmal genau nachhaken, wie es mit den Listen aussah. Meine Listen weiß ich aber auf jeden Fall noch genau. Ich hatte eine Liste mit Roos und eine mit Ramsay. Da bleibt einem ja auch recht wenig übrig bei den Neutralen. Ich habe auch noch keine Blackguard, deswegen beschränkt sich meine Auswahl auf Flayedmen, Bastards Girls und Cutthroats. Und da ich von jedem mindestens eine Einheit drinne haben wollte, blieben dann auch recht wenig Optionen. Vor allem, wenn man noch auf die 7 Aktivierungen kommen kann, dann ergibt sich das Ganze arithmetisch quasi so, dass man nur jeweils eine Liste zur Auswahl hat. Das ist dann mit Roos als Commander, jeweils die beiden NCUs mit dabei, also Petir und Varys, dann 2 Einheiten Flayed Men, eine Einheit Cutthroats und eine Einheit Bastards Girls. Also 4 Einheiten auf dem Schlachtfeld, 4 Kampfeinheiten und 3 NCUs. Wenn man dann in der zweiten Liste habe ich dann Roos gegen Ramsay getauscht, habe dadurch ja eine Aktivierung erstmal weniger und habe dann eine Einheit Flayed Men gegen 2 Einheiten Cutthroats getauscht, um wieder auf diese 7 Aktivierungen zu kommen. Denn 6 wäre mir gerade, wenn man eine Einheit Cutthroats und eine Einheit Bastards Girls hat, die ja doch beide recht wenig aushalten, deutlich zu wenig. Beziehungsweise dann kann der Gegner halt einen zwingen, sich schon zu bewegen, und wenn man dann die Flayed Men schon bewegt hat in der Runde und sie dadurch dann nicht mehr kämpfen können, ist das auch ziemlich doof. Das heißt, auch wenn man teure Einheiten hat oder eine teure, ist es doof, wenn der Gegner noch zu viel hat, was er danach machen kann, selbst wenn man sie als letztes aktiviert. Deswegen genau die Überlegung in beiden Listen 7 Einheiten. Und genau, wie gesagt, ich wiederhole gerade nochmal, die erste war Roos, Petir und Varys, 2 Einheiten Flayed Men, eine Einheit Cutthroats, eine Einheit Bastards Girls, und die andere war nur Petir und Varys als NCUs, 3-mal Cutthroats, in einer stehen dann Ramsay als Commander und Theon drin, eine Einheit Bastards Girls und eine Einheit Flayed Men. Genau. Die Liste von Roos hat zusätzlich noch den Vorteil in Clash of Kings, dass man kein Attachment hat und der Gegner somit dann die 2 Punkte für den Anführer killen nicht bekommen kann. Und die Liste mit Ramsay hat den Vorteil, dass man eben den Fate Commander hat, mit dem man in Fire and Blood und Dance with Dragons zusätzliche Punkte bekommen kann. Genau, ich komme dann auch zu den Szenarios, die gespielt wurden. Im ersten Spiel war das Game of Thrones, dabei wurde das 2 Siegespunkte Objective nicht benutzt. Das zweite war Clash of Kings und das dritte war dann A Dance with Dragons und das vierte Fire and Blood. Genau. Auf dem Turnier war eine sehr interessante Armeenverteilung. Es gab sieben Stark-Spieler. Es gab, glaube ich, Moment, ich gucke gerade nochmal in die Liste, drei Lannister-Spieler und dann gab es einen mit Free Folk und einen mich mit den Neutralen. Das heißt, keine Nachtwache vertreten. Ja, und ich denke, das bestätigt auch nochmal so ein bisschen die These, dass man bei so kleinen Turnieren überhaupt nicht ablesen kann, dass jetzt das irgendwie, was stark ist, häufig auftaucht. Denn zum Beispiel bei uns in Aachen war es so, dass wir, ich glaube, von 16 Spielern waren 10 Nachtwache und hier war jetzt kein einziger Nachtwache. Und es hängt einfach extrem davon ab, was für Spieler da gerade sind, weil viele Spieler spielen halt hauptsächlich eine Armee. Und wenn dann zwei von den Nachtwache-Spielern nicht kommen und dafür zwei Starks, dann hat sich das bei so wenigen schon enorm verschoben. Und wenn dann die mehrere Armeen spielen, zufälligerweise auch gerade die Armee spielen, dann kommen halt schon mal solche, bei so kleinen Turnieren, solche Extremverschiebungen zustande. Während wenn man jetzt von anderen Turnieren das sieht, die über 100 Teilnehmer oder so haben, dann ein deutlich repräsentativ tativere Stichprobe der Spielerschaft da ist und man dann eher was daraus ableiten kann, meiner Meinung nach. Das erste Spiel, Game of Thrones, habe ich ja eben schon gesagt, habe ich gegen Pascal gespielt. Das war, glaube ich, sein erstes Turnier und das war dann auch der Free Folk-Spieler. Ja, hatte ich ein bisschen Angst vor in Game of Thrones, muss ich sagen. Er hat eine Liste gespielt, die auf Masse gegangen ist mit dem Weeper als Anführer. Dann sechs Einheiten Raidern und zwei Einheiten Cave Dwellers. In einer Cave Dweller-Einheit stand noch Jarl drin, der ja dann sich, wenn man die Manöverzone auf dem Taktik-Spot nimmt, irgendwo in kurzer Reichweite zu einer Kante platzieren kann. Ich glaube, der Weeper stand auch in einer Einheit von den Cave Dwellers. Und dann hatte er noch Hammer als Attachment für einen Punkt in einer Raider-Einheit, wodurch sie, wenn sie sich bewegt, eine andere Einheit noch ein Manöver machen kann, glaube ich, was das Ganze so ein bisschen verschnellert. Und dann drei NCUs mit Ygritte, Styr und noch ein anderes für drei Punkte. Ich glaube, es war. Wer ist da noch? Der, den man auch bei. Custer. Ich glaube, es war Custer. Ja. Auf jeden Fall drei Punkte NCUs. Nee, es war Lady Vahl, es war nicht krass, das war Lady Vahl, was der Armee dann nochmal zusätzlich ein bisschen Tempo-Boost gibt. Das heißt, insgesamt einerseits mit dem, dass man mit Jarl ja sowieso ziemlich schnell dahin kommt, wo man hinkommen will, zumindest wenn es nah an der Kante ist, dass man mit Lady Vahl auf jeden Fall einmal dieses freie Manöver hat und durch Hammer auch nochmal dieses freie Manöver, hat man schon. Ja, recht viele Möglichkeiten, sich zu positionieren oder schnell zu den Objectives zu kommen. Ich habe dagegen die Liste mit Ramsay gespielt, obwohl er eigentlich die Roose-Liste so meine Liste für Game of Thrones war, mit den zwei Flayed-Man-Einheiten. Aber gegen acht Feldeinheiten wollte ich jetzt nicht mit vier Feldeinheiten antreten und habe stattdessen fünf genommen. Und ja, Ramsay als Commander hat ja den Befehl, dass er, wenn eine feindliche Einheit einen Paniktest verpatzt, die mit ihm im Kampf ist, was jetzt mit Wishes gegen Free Folk nicht so schwierig ist, direkt eine andere Einheit in Long Range einen Paniktest machen muss. Und ich hatte gehofft, dass gerade da ich ja über Feen dann auch noch die Paniktoken verteilen kann, ich damit recht viel Schaden machen kann. Aber auf dem lag dann quasi die ganze Zeit Ygritte Einfluss drauf, so dass beide Attachments blockiert wurden. Und mir waren die Taktikkarten, die ich hatte, auch zu schade, um deren Effekt quasi gegen die Order von Ramsay zu tauschen. Das Spiel war relativ unspektakulär. Ich konnte es ziemlich gut schaffen. Die Einheit in der Ramsay, die stand so ein bisschen weiter links und war auch so ein bisschen als Köder gedacht, am Leben zu halten. Da stand dann nachher Jarl im Rücken mit seinen Cave Dwellers und zwei Einheiten Raider waren da, glaube ich, auch noch dran. Ja, und Ramsay hat da einfach extrem gut standgehalten. Auch dank des neutralen Schadensdeck, das tatsächlich deutlich defensiver auch genutzt werden kann, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Mit Wrath and Cunning ist das, glaube ich, wo man wieder Hits zuteilen kann oder auch Hits blocken. Genau, und wenn man dann sich den Geldsack nimmt, um seine Einheit wieder hochzuheilen und dann automatisch drei Hits blocken kann mit der Karte und die dann auch noch über zwei andere Karten wieder zurückholen kann, dann hält selbst so eine Einheit Cutthroats auf einmal extrem viel aus. Und dann auch noch zusammen mit Worth the Reward, wo, wenn man den Geldsack hat, man einen Paniktest automatisch bestehen kann. Ja, und gerade gegen so Einheiten mit einem schwachen Angriff kann Wrath and Cunning dann auch einfach dazu führen, dass man den Paniktest gar nicht machen muss, da die D3 geblockten oder nicht, wenn man den Geldsack hat, auch einfach drei automatisch geblockten Hits schon alle Hits blocken und man keinen Paniktest machen muss. Genau, auf der anderen Seite konnte ich dann recht gut aufräumen. Ich hatte ein Objective, erinnere ich mich, war ein Attachment zu blockieren vom Gegner. Da habe ich dann Weeper blockiert, damit der seine ja mich die Paniktests und so weiter nicht wiederholen lassen kann und dann auch, ich weiß nicht so genau, was seine Karten machen, auch wenn ich die ja selber schon besprochen habe. Aber das erschien mir so das Sicherste. Und dann konnte ich mit einem recht hohen Sieg das Ganze einfahren. Das zweite Spiel war dann Clash of Kings. Da habe ich gegen Alexander Chan gespielt mit Starks. Die Liste bekomme ich, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Er hatte auf jeden Fall Ramsay als Commander auch. Ich habe dann selber meine Roose-Liste gespielt. Ramsay stand in einer Einheit Sworn Swords drin, wenn ich mich nicht irre. Er hatte auf jeden Fall auch eine Einheit Flayed Man. Er hatte, glaube ich, als NCUs Catelyn und Sansa. So ungefähr. Hatte noch Rickon mit einer, in einer Einheit Berserker, glaube ich, drinne. Und ja, so um den Dreh war das. Das Spiel war auch leider relativ schnell entschieden. Ich habe meine beiden Einheiten Flayed Men als erstes aufgestellt, in jeder Ecke eine. Das eine Objective hatte ich nach außen hin auch noch mit einer Palisade blockiert. Und er hat sowohl Ramsay als auch seine Flayed Men in eine Ecke gestellt. Ich konnte aber dann zuerst auf die beiden äußeren Objectives. Er musste dann mit den Flayed Men auch mit einem Angriff die Palisade kaputt machen, was quasi mich noch eine Aktion länger ja, auf dem Objective hat stehen lassen. Und in der zweiten Runde habe ich dann erstmal, glaube ich, meine Truppen reingebracht und bin dann mit den Flayed Men, die auf dem Objective standen, das nicht gegenüber von seinen Einheiten war, rüber auf das mittlere und bin dann quasi in der zweiten Runde schon mit einem 3-0 gestartet. Der hat sich auch mit der Einheit von Ramsay nicht so richtig nach vorne getraut und hat dann im Endeffekt einfach zu lange gebraucht, um da was von mir runterzuhauen, um dann die Punkte noch wettzumachen. Und dann war es ganz lustig, habe ich mit 9 Siegespunkten eine Runde beendet. Das müsste dann die vierte gewesen sein, sodass es in die fünfte ging. Vielleicht war es auch die dritte erst. Auf jeden Fall habe ich dann in der nächsten Runde noch 8 Siegespunkte geholt, dadurch, dass er dann doch mit Ramsay nach vorne gekommen ist und ich die Einheit ausgelöscht habe, 3 Punkte dafür bekommen habe. Ich habe die Einheit mit Recon ausgeschaltet, 2 Punkte dafür bekommen und nochmal 3 Punkte für die Objectives. Und dann hatte ich insgesamt, ist das Spiel, glaube ich, ungefähr 17:3 ausgegangen. Ja, ich glaube, sein größter Fehler war da, dass er einfach unterschätzt hat, wie sehr ich auf die Objectives gehen kann und dann nicht aggressiv genug nach vorne gegangen ist, um ja, mich möglichst schnell davon runterzukloppen. Und auch hier hat man wieder die defensiven Seiten des Taktik 6 von den Neutralen gesehen und so eine Flateman-Einheit, die auf dem Punkt draufsteht, hat, wenn man die richtigen Karten zieht, dann ist das einfach enorm. Gerade wenn man dann noch so ein paar Tricks packt, wie Adaptive Tactics heißt die Taktikkarte, glaube ich, wo man, falls man den Brief hat, den man sowieso haben will, da man möglichst viel von den Taktikkarten auf der Hand haben möchte, einen Token von sich auf einen Gegner legen kann und gleichzeitig noch einen anderen Token. Also um das quasi zu machen, muss man, um die Karte zu spielen, obwohl ich weiß gar nicht, ob man, das wäre wieder eine rege Diskussion, ob man die Karte spielen kann, ohne den eigentlichen Effekt zu nutzen, nämlich dass man einen Token als einen anderen ausgeben kann. Ihr seht, die Trigger sind schon so ein bisschen kompliziert und das ist auch beim Taktikdeck, man muss da schon enorm viel nachdenken. Deswegen war es vielleicht auch nicht so gut in meiner Verfassung, da die Neutralen zu spielen. Denn ich habe gemerkt, wie das so im Laufe des Tages immer mehr abgenommen hat, dass ich die Karten richtig kombiniert habe und mein Handeln auf dem Spielfeld und dem Tactics Board auch entsprechend richtig kombiniert habe, wobei abnehmen kann man auch gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe im ersten Spiel schon dreimal gesagt. Und jetzt spiele ich Adaptive Tactics und hatte in meinem Kopf schon die Taktikzone, aber hatte sie noch gar nicht und habe die Karte dann zurückgenommen und meinte, ah, doch nicht. Und ja, es braucht schon so ein bisschen Setup und man muss recht viel Überblick haben, auch was man in seinem Discard-Pile hat, was man, also in seinem Ablagestapel, was man sich wieder zurückholen kann, wann man sich zurückholt, wann man die richtigen Felder hat und wann man auch die Token hat, die man braucht und wann man die vom Gegner einsetzen kann. Und gerade bei der Karte darf man dann ja nicht den Token drauf liegen haben, den man einsetzen möchte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Gegner tun gerne Weaken-Token auf Flateman. Und dann ist es umso toller, wenn man diese Weaken-Token auf den Gegner zurücklegen kann und seine Flateman dadurch noch länger am Leben hält. So viel zum zweiten Spiel, Clash of Kings. Das dritte Spiel war dann A Dance with Dragons. Das habe ich gegen den Alexander Kießlich gespielt, der auch mit Stark gespielt hat, der auch am Ende das Turnier gewonnen hat. Und kleiner Spoiler, das war auch dann meine einzige Niederlage. Und das war einfach eklig. Also ich habe seine Listen gesehen. Er hatte eine Liste mit Brandon Tully zu Fuß als Commander. Aber mir war schon klar, dass er die andere Liste spielen würde. Da hatte er Rob, hatte 2 Einheiten Great Axes. Hatte, ich glaube sogar, auch einfach noch 2 Einheiten Berserker dazu. Und dann noch die beiden Attachments, die die Wölfe geben, also Rickon und Bran und Hodor und Arya und Sansa dazu, glaube ich. Ich rechne kurz mal nach. Wir haben 4 Einheiten für 7 Punkte, sind 28. Dann haben wir 5 Punkte für die zusätzlichen Wölfe, sind 33. Vielleicht hatte er auch, ich glaube, er hatte noch ein Sworn Sword Captain in einer der Great Axes drinne. Und dann Arya und Sansa. Das müsste so ungefähr gewesen sein. Und gegen beide meine Listen, in der einen Liste habe ich halt nur 4 Kampfeinheiten. Er hat 7, dank der 3 Wölfe. Und ja, seine, sowohl seine Berserker als auch seine Great Axes können meine Flatemen halt einfach zerstückeln. Und, ja, in der anderen Liste habe ich 4 Einheiten mit einem Verteidigungswurf von 5 oder 6. Das heißt, die werden von den Great Axes auch in oft in einem Angriff zerstückelt. Das heißt, ja, es war mir schon von Anfang an klar, dass das nicht so gut laufen würde von den Listen her. Ich habe dann die Liste mit Roos genommen. Einerseits, da die Cutthroats einfach sehr wenig, noch weniger seiner Liste entgegenzusetzen hatten. Und andererseits, weil Roos so meine Anti-Great Axes Waffe ist, wenn ich die richtigen Karten ziehe. Da der ja einmal die Karte hat, wo man Panik-Token ausgeben kann und dann verliert die Einheit ihre Fähigkeiten für die Runde. Das ist natürlich enorm gut. Und die andere Karte, die ich als eine seiner Schwächsten einschätze, weil man sich halt einfach nicht drauf verlassen kann, ist, man kann einen Panik-Token ausgeben und er muss einen Moraltest machen und falls er diese verpatzt, darf er nur einen Rückzug machen als Aktion. Ist natürlich enorm stark, wenn es funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist leider ziemlich gering. Das funktioniert eigentlich nur mit Cersei relativ gut und selbst da, man darf sich halt einfach nicht drauf verlassen und wenn so eine Einheit Great Axes mit einer Einheit Flayed Man im Kampf ist, dann muss man sich eigentlich darauf verlassen, dass man eben nicht diese 5 bis 6 oder je nachdem, was der da noch als Attachment drin hat, noch mehr Wunden bekommt, bekommt. Ja, im Endeffekt hatte ich dann aber in dem Spiel recht viel Würfelglück. Ich habe mit einem Charge der Great Axes, mit einem Charge der Flayed Man eine Einheit Great Axes komplett zerstört, wo er von 10 Verteidigungswürfen auf die 4 9 verpatzt hat und dann tatsächlich auch noch den Paniktest. Ja, aber ich habe dann einen extremen Fehler gemacht, nämlich habe und das hatte ich mir selber so hingelegt, eins der Objectives auf einen Leichenhaufen gelegt und habe den damit meinen Flayed Man eingenommen. Und das war einfach total dumm. Ich kann zu meiner Verteidigung nur sagen, dass ich das Szenario erst sehr selten gespielt habe, da ich sowieso in letzter Zeit selten zum Spielen komme. Ich hatte sogar gedacht, ich hätte es noch nie gespielt, aber wir haben dann rekonstruiert, dass ich es doch auf dem Turnier schon mal gespielt haben müsste. Und ich habe aber selber, hatte ich auch null Erinnerungen an das Spiel. Ja, und ich habe doch unterschätzt, dass ich, wenn ich auf so einem Leichenhaufen stehe und den Marker habe, mit der Kavallerie nur 1 Zoll Bewegung habe und für den Charge 2 Würfel würfeln muss. Das heißt, man bewegt sich quasi gar nicht mehr da runter und das ja, hat dann eine Einheit von meinem Flayed Man quasi 2 Runden aus dem Spiel genommen und das ist ja schon von dem, was auf dem Feld steht, ein enormer Durchschlagskraft und die haben dann einfach gefehlt. Sonst hätte das trotz des recht schlechten Matchups dann mit dem Glück tatsächlich was werden können. Aber ja, stellt eure Kavallerie bitte nicht auf Leichenhaufen, wenn sie ihre Bewegung auf 2 reduziert bekommen. Ja, ich glaube, das war dann auch so grob das zum dritten Spiel. Das vierte Spiel war dann gegen Arne Land, müsste es gewesen sein, mit den Lannisters. Der hatte so eine trashige Liste mit allem, was sonst keiner spielt, so ein bisschen zusammengewürfelt. Als Anführer Joffrey in der Kingsguard drinne. Dann eine Einheit, da man ja mit Joffreys Karten sehr viele Panik-Token verteilt, von den Warrior Sons. Eine Einheit von den Poor Fellows und auch selber noch eine Einheit Flayed Men und dann als NCUs glaube ich Pycelle, Cersei und Tyrion so ungefähr. Ich glaube Tyrion und Pys ja, so um den Dreh. Genau, und das war jetzt Fire and Blood. Ich habe seine beiden Faith-Einheiten, also die Poor Fellows und die Warrior Sons markiert, da ich mir recht sicher war, dass wenn ich die einfach in Ruhe lasse, sie keinen Schaden machen. Und dann war mein Plan, dass ich die Kingsguard auslösche, dafür schon mal 3 Punkte bekomme. Wenn das mit einer von mir markierten Einheit ist, sogar 4. Ja, und so ein bisschen ihn unter Druck setze und dann gucke, dass ich die Faith-Einheiten nur angreife, wenn ich wirklich weiß, dass ich sie sicher sehr schnell kaputt bekomme und sonst einfach ignoriere. Das Spiel war dann auch am Anfang sehr taktisch. Wir sind so ein bisschen umeinander herumgezirkelt. Ich habe meine Flamen mal ein bisschen weiter vorgewagt, aber immer so, dass ich wusste, dass er eigentlich nicht drankommen kann und da ich auch wieder schnell beim Rest der Armee bin. Er ist dann, da habe ich an einer Stelle auch schon fast gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht, weil in meinem Kopf die Bastards Girl irgendwie auch rückwärts marschieren konnte, was natürlich Quatsch ist, und dann etwas näher an seinen Flayed-Man waren. Die hatten sich in der Mitte so hinter einer Barrikade verschanzt. Genau, er ist dann aber doch andersrum um die Barrikade und ich konnte dann recht gut eine Falle zuschnappen lassen, wo im Endeffekt drei von meinen Einheiten die Flayed Men angreifen konnten. Die Bastards Girls konnten dann mit dem Schießen und Attackieren. Da hatte ich auch, da ich selten mit Fernkampfeinheiten kämpfe, total vergessen, dass nachdem ich eine Attacke in den Nahkampf gemacht habe, ich auch Paniktest machen musste, was da meine Cutthroats und Flayed Men neben dem Leichenhaufen nicht so toll fanden. Ja, hatte ich dann aber ihn umzingelt mit einer Einheit Cutthroats von vorne, einer Einheit Flayed Men von der Seite und der Einheit Bastards Girls, die dann noch reingecharged sind von der anderen Seite und konnte dann die Einheit auch auslöschen. Was im Endeffekt zwar ganz cool war, aber nur einen Punkt gegeben hat. Ja, kleiner Hinweis noch, wir haben das ganze Spiel, es war ein langer Tag, vergessen, dass er mit Joffrey beim Aktivieren ja auch noch Siegespunkte hätte verteilen können. Aber das hätte, glaube ich, auch recht wenig Unterschied gemacht, da der den Großteil des Spiels außer Reichweite war, da wir halt so umeinander herumgetanzt sind. Genau, aber das hat ihn dann etwas mehr unter Zugzwang gesetzt. Und dann hat er seine Kingsguard etwas weiter vorgeschoben. Und ich konnte dann mit der Flayed Man-Einheit, die quasi am anderen Ende des Tisches war, mit so einer Aktion, er hat schon alles aktiviert. Ich kann noch ein freies Manöver vom Taktik-Sport machen, glaube ich. Hab dann mein freies Manöver plus Marsch und in der nächsten Runde den ersten Zug ihm in den Rücken fallen und hab dann im Endeffekt auch die Kingsguard noch ausgelöscht bekommen. Ja, und dann kamen seine beiden also seine Poor Fellows und Warrior Sons zwar noch in meine Flayed Men rein, aber ich habe dann die auch gar nicht mehr angegriffen, da ich weiß, dass die eben nicht so toll sind, wenn sie keine Faith-Token haben und wenn ich sie nicht angreife, bekommen sie keine Faith-Token. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Neutralen recht viel aushalten können, gerade gegen nicht ganz so starke Attacken. Ja, und das erschien mir dann einfach das Sicherste, die mit ihren Wattestäbchen, die sie ohne die Faith-Token halt nur haben, so ein bisschen mich streicheln zu lassen. Und der Plan ist dann auch tatsächlich aufgegangen. Dann noch ein bisschen so insgesamt Gedanken zum Turnier. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war und man nicht doch recht viel denken musste, was jetzt in meinem Zustand nicht so das Einfachste war. Meine Gegner waren alle super nett. Ich hoffe, die fanden mich auch nett. allgemein habe ich es da sehr, das war in so einer Kegelbahn, war eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Gab lecker Pizza in der Mittagspause. Zu trinken war genug da gegen ein bisschen Preis, aber vollkommen im Rahmen. Die Preise waren auch gut, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe einen schönen Range Ruler bekommen. Ja. Also insgesamt war das ein super Turnier. Kann ich weiterempfehlen. Etwas schade war, dass es halt nur die 12 Plätze gab, da nicht mehr Platz in der Location war. Sonst hätten da noch mehr sein und Spaß haben können. Ja, und die Starks haben dann tatsächlich gewonnen und gezeigt, dass sie doch einiges drauf haben. Und mein persönliches Fazit ist, zu den Neutralen, das Deck macht super Spaß. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, muss dann auch im Spiel extrem drüber nachdenken, was ist gerade das Wichtige, gerade da man sowohl diese offensiven als auch die defensiven Kapazitäten im Deck hat. Und entsprechend dann die Felder auf dem Tactics Board benutzen muss. Petya kann einem da sehr bei helfen, darf man aber auch nicht zu sehr zerdenken. Und ich würde einfach allen empfehlen, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, selbst jetzt mit den drei Einheiten aus dem Kickstarter kann man da schon ganz nette Armeen aufstellen. Und ich werde in Zukunft irgendwann mir auch noch eine Einheit Blackguard holen. Ich glaube, das ist dann noch eine deutlich bessere Einheit, um da den Ramsay reinzustellen. Und ja, wenn die Hero Box 2 rauskommt, bin ich auch mal gespannt, was es da so gibt. Und es wurden ja auch schon einige andere Einheiten jetzt geleakt, wo man da mal ein bisschen gucken muss, ob die tatsächlich so werden, wie sie da dargestellt wurden. Abschließend vielleicht noch als Wort, ich kann jedem empfehlen, geht auf Turniere, schaut euch das da mal an, spielt mit, habt keine Angst, dass ihr irgendwie die Regeln noch nicht so gut könnt oder so, oder ihr nicht so die ausgefeilteste Armee habt, ist überhaupt kein Problem. Alle helfen euch da gerne. Und es gibt nichts Besseres, um das Spiel auch wirklich zu lernen und sich weiterzuentwickeln als Spieler und einfach Spaß zu haben. Das soll das Schlusswort gewesen sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war der Bericht über das erste Turnier der Hand in Mülheim. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn es das hat, dann könnt ihr uns ein Like geben. Wenn ihr über die Neuigkeiten bei MT5 informiert werden möchtet, dann könnt ihr die Seite MT5 auf Facebook abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Kommentare, Feedback und so weiter, könnt ihr das sowohl im Blog als auch auf Facebook kommentieren. Und wie immer, auch eure Gedanken sind wichtig und nicht nur das, was hier erzählt wurde. Deswegen ist es immer schön, wenn ihr andere auch daran teilhaben lasst und man so ein bisschen diskutieren kann. Bis zum nächsten Mal.